Die Zukunft der Steuerkanzlei ist digital. Und als Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse kannst du sie aktiv mitgestalten. Du lernst, digitale Prozesse zu analysieren, zu optimieren und zu automatisieren. Mit dem Lehrgang von Knoll bereitest du dich in nur 10 Monaten auf die Prüfung vor. Investiere jetzt in deine Karriere und mach dich unverzichtbar im Team. Alle Infos zum Lehrgang findest du in den Shownotes.
Achtung, Achtung! Am 24. Juni findet das größte Event für Steuerkanzleien und ihre Mitarbeitenden statt. Die STB Expo in Hamburg. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB Verlag, laden wir dich ein. Besuche hierzu einfach unseren Ticketshop. Sichere dir unter stb-expo.de mit dem Code NWB2026 jetzt ein kostenfreies Ticket.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Steuerbar. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Heute haben wir ein Thema im Gepäck, bei dem ja dem einen oder anderen da draußen direkt das Wasser im Mund zusammenläuft oder wahlweise der Schweiß auf der Stirn steht. Es geht um Wein, genauer gesagt um das Winzermandat. Und mal Hand aufs Herz, warum tun sich eigentlich so verdammt viele Steuerberater schwer mit Weinbau- und Landwirtschaftsmandaten? Ja, das Steuerrecht ist hier ein echtes Minenfeld und man benötigt schon eine ganze Menge Fachwissen. Um da Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns natürlich auch heute eine absolute Expertise ins Boot geholt. Er ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und leitet die landwirtschaftliche Winzerbuchstelle in Landau. Eine Steuerkanzlei, die fast ausschließlich Mandate aus der Weinwirtschaft übernimmt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Rainer Krieger.
Hallo, guten Tag.
Ja, und natürlich ist auch meine wunderbare Kollegin Annika wieder mit am Start. Hey Annika.
Hallo zusammen. Ja, Frank und ich hatten angesichts des Themas heute kurzfristig überlegt, ob wir anstatt uns einen Kaffee zu holen, vielleicht ein Glas Wein hier ins Studio stellen. Aber das vertagen wir vielleicht auf den Schluss des Podcasts. Mal sehen. Ja, Rainer, ich muss direkt mal einhaken. Warum schieben so viele Kanzleien denn Panik, wenn ein Winzer anklopft? Ist die Kombination aus Trauben und Steuern wirklich so kompliziert?
Das liegt insbesondere daran, dass die Ausbildungsgänge, egal ob jetzt Steuerfachangestellte oder zum Steuerberater, die Landwirtschaft in der Regel ausklammert. Und innerhalb der Landwirtschaft ist ja dann der Weinbau nochmal als Sonderkultur ein spezielles Thema. Und es kommt in keiner Schule und bei keiner Universität vor.
Mhm. Ja, das war schon der perfekte Übergang zu unserem ersten großen Themenblock, denn wir müssen über die Grenze sprechen. Ab wann ist ein Weinbaubetrieb aus steuerlicher Sicht eigentlich noch Land- und Forstwirtschaft? Und wann rutscht der Winzer vielleicht sogar auch völlig unbewusst ins Gewerbe ab?
Das kann dann vorkommen, wenn er nicht nur seine eigenen Weine Weinberge bewirtschaftet und den Wein dort verkauft, sondern wenn er auch Wein oder Trauben oder Most hinzukauft von anderen Winzern, diesen zu Wein verarbeitet und verkauft, und wenn er da gewisse Grenzen übersteigt, dann wird er gewerblich. Und da muss man unterscheiden, ist es ein Einzelunternehmen, dann wird er nur mit diesem Teil gewerblich. Wenn er eine Gesellschaft, sein Weingut in Form einer Personengesellschaft zum Beispiel führt, dann droht ihm die gesamte Gewerblichkeit aller Umsätze. Mit weitreichenden Folgen, sowohl im Umsatzsteuerrecht kann er dann nicht mehr diese Durchschnittssatzbesteuerung nach 24 anwenden, als auch einkommenssteuerlich wird er dann gewerblich. Mit abweichendem Wirtschaftsjahr ist es zwar immer noch möglich, aber dann muss er Gewerbesteuer bezahlen und die ganzen Vorschriften eines Gewerbebetriebes einhalten, und die sind schon etwas schärfer als jetzt in der Landwirtschaft.
Kann das vielleicht sogar auch unbewusst passieren? Also was sind so aus deiner Erfahrung die typischen Klassiker in der Praxis? Du hast es gerade schon erwähnt, den Zukauf von Trauben, vielleicht wenn die eigene Ernte mal mau war, oder vielleicht auch die Veredelung. Hast du da konkrete Beispiele für uns?
Ja, da muss man jetzt unterscheiden. Mhm. Wenn er seinen Betrieb derart umstrukturiert, dass er die Fläche nicht vergrößert, er bewirtschaftet meinetwegen 15 oder 20 Hektar und erntet da eine bestimmte Menge jedes Jahr und jetzt nimmt er immer mehr Kundschaft auf oder gewinnt Kundschaft und er erweitert nicht seine Fläche, sondern er kauft hinzu, dann wird er ab dem Tag, wo quasi klar ist, er muss jetzt für den Umsatz hinzukaufen, egal ob jetzt Trauben, Most oder Wein, dann wird er vom ersten Jahr an gewerblich. Das ist der Fall. Der andere Fall, den du angesprochen hast, wenn er jetzt Missernten hat aufgrund von Kälte im Winter oder dergleichen, Frostschäden, und er kauft hinzu, um seine bisherigen Umsätze zu halten, seine Kundschaft zu bedienen, dann kann er auch die Grenzen, komme ich gleich dazu, wo die sind, übersteigen, ein, zwei Jahre, sogar bis zu drei Jahren, ohne dass er gewerblich wird. Es wird also relativ da großzügig von der Finanzverwaltung gesehen. Allerdings muss es dann begründet sein, zum Beispiel Ernteausfall aufgrund von Hagelschäden oder Frostschäden.
Mhm.
Und dann kann er auch mal ausnahmsweise mehr als ein Jahr so viel hinzukaufen, dass er nicht gewerblich wird.
Wird das kontrolliert? Also schaut dann die Finanzverwaltung in den Wetterbericht, ob es auch wirklich Hagelschäden gab oder wird das locker gesehen?
Ja, das kann auffallen, wenn bei der Veranlagung, wenn man die Bilanz einreicht. Spätestens aber bei einer Betriebsprüfung fällt das auf. In der Regel müssen ja die zugekauften Weine gesondert verbucht werden. Die stehen also auf einem gesonderten Konto. Da sieht es dann die Finanzverwaltung schon, wenn man die Bilanz übermittelt oder auch die Einnahmeüberschussrechnung. Und dann kommen Rückfragen und wenn die nicht ausreichend beantwortet werden, kommt halt eine Betriebsprüfung und dann spätestens dann fällt es auf. Sinnvoll ist natürlich, das selbst zu überwachen.
Du hast die Zukaufsgrenzen gerade schon angesprochen. Ab wann wird es denn problematisch?
Also es wird problematisch, wenn er Umsätze erzielt mit hinzugekauften Trauben oder Wein, mehr wie 51.500 Euro Umsatz netto. Das ist die Grenze, die man im Auge behalten muss. Wenn die überschritten wird, wenn die einmal überschritten wird und man kann das begründen, dass hier ein Ernteausfall da ist oder dass vielleicht auch ein größerer Teil der Fläche in eine Flurbereitigung gefallen ist, dann ist es noch nicht schlimm. Aber wenn das nachhaltig der Fall ist oder wenn die Kundschaft einfach so verbreitet, sich so verbreitet hat, dass er gar nicht umhin kommt hinzuzukaufen, dann wird er von der ersten Stunde, vom ersten Jahr an gewerblich. Und da, wie gesagt, die Unterscheidung zwischen Mitunternehmerschaft, also zwischen Gesellschaft und Einzelunternehmen. Man muss aber noch was anderes im Auge behalten, nämlich, was ich jetzt gesagt habe, die 51.500 Euro Zukaufsgrenze, das ist die ertragssteuerliche Messlatte. Also rutscht er in die Gewerblichkeit, ja oder nein? Und dann gibt es noch die Umsatzsteuergrenze. Es gibt ja immer noch viele Winzer, die unter die Umsatz-Sondervorschrift des Paragraphen 24 fallen, die Durchschnittssatzbesteuerung. Und da ist die Frage, kann er seinen Wein noch mit 7,8% Zahllast versteuern oder muss er die 19% Steuersatz anwenden? Und da ist es so, dass wenn im Wein, im Endprodukt in der Flasche, die er verkauft, mehr als 25% fremdes Produkt sind, dann fällt er aus der Durchschnittssatzbesteuerung des § 24 schon heraus und muss diese Umsätze mit dem Regelsteuersatz versteuern, allerdings mit dem Vorteil, dass er auch den Vorsteuerabzug dann hat. Ertragssteuerlich, einkommenssteuerlich bleibt er noch in der Land- und Forstwirtschaft.
Mhm.
Muss man erst mal wissen, ne? Das ist schon echt
ja,
Fachwissen.
Definitiv. Ja. Rainer, lass uns ein bisschen auf die modernen Vertriebskanäle schauen. Heute hat ja fast jeder Winzer einen schicken Online-Shop oder man betreibt nebenbei eine kleine Weinstube, eine sogenannte Straußwirtschaft. Ist man damit automatisch gewerblich? Gibt es da klare quantitative Grenzen oder zählt am Ende das Gesamtbild?
das zählt das Gesamtbild. Also ein Online-Shop ist nur eine andere Vertriebsschiene. Die hat heute jedes Weingut. Das ändert also nichts an der landwirtschaftlichen Einordnung. Mit der Straußwirtschaft, in Baden-Württemberg heißen die Besenwirtschaft, bei uns in der Pfalz Straußwirtschaft. Das macht aber nichts, das ist klar. Da, das ist also auch noch innerhalb der Landwirtschaft zu betreiben. Mhm. Allerdings die Umsätze, umsatzsteuerlich ist da auch der Regelsteuersatz anzuwenden. Jetzt natürlich mit der Neuregelung ab 1.1.26 partizipieren auch die Straußwirtschaften bei Speisen nur mit 7%, bei Wein und anderen Getränken dann mit 19%. Das ist aber beschränkt auf 4 Monate im Jahr. Die müssen ja dann eine Gaststättengenehmigung sich einholen bei der Gemeinde und müssen viele Vorschriften, die normale gastronomische Betriebe erfüllen müssen, gar nicht erfüllen. Da wird gar nicht so genau hingeschaut von Seiten der Kommune. Mhm. Diese Nebenbetriebe, so bezeichnet man die, dienen dazu, den Weinmarkt, den Wein zu vermarkten, also Vertriebsschiene. Und sie dürfen eigentlich so, wenn man jetzt ganz genau nach dem Gesetz guckt und nach den Verordnungen, da muss auch in dieser Wirtschaft, in dieser Straußwirtschaft, der Weinkonsum, der Weinverkauf im Vordergrund stehen. Aber auch das wird relativ großzügig gesehen. Also ich kenne Straußwirtschaft, da kriegt man richtig festliche Menüs. Das läuft ja auch nur mal Straußwirtschaft. Da ist die Grenze oft fließend. Wenn es zu üppig wird, dann wird es gewerblich. Allerdings auch nur diese Straußwirtschaft. Und wenn ein Winzer heute das wirklich hier stark betreibt und dann vielleicht auch die 4 Monate überschreiten will, dann ist er gut beraten, wenn er dann auch tatsächlich einen Gewerbebetrieb als gastronomischer Betrieb anmeldet. Mhm. Ansonsten ist die Grenze eher fließend zum Gewerbe. Aber wie gesagt, es wird zumindest von den Kommunen, die da diese Hygienevorschriften und die ganzen Stellplatzvorschriften und so weiter überwachen, die ist wieder großzügig gesehen. Eine Straßwirtschaft zum Beispiel braucht baurechtlich keine Stellplätze nachzuweisen. Zum Leidwesen mancher richtige Gastronomen ist es dann in der Zeit immer noch Konkurrenzunternehmen. Aber ist, glaube ich, für die Weinwirtschaft durchaus notwendig, weil darüber natürlich auch Privatkunde gewonnen werden.
Mhm. Ja, Frank hat es im Intro schon gesagt, du bist ein wahrer Experte und betreust fast ausschließlich Winzermandate. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus in diesem Kontext so die häufigsten Beratungsfehler? Natürlich nicht von dir, aber was du so mitbekommen hast.
Ja, Beratungsfehler kommen oft vor, gerade weil diese Grenzen, die ich jetzt genannt habe, sowohl umsatzsteuerlich als auch ertragsteuerlich nicht überwacht werden. Wenn man ein großes und schönes Weingut wirklich gut betreuen will, dann braucht man als Steuerberater auch einen Einblick in die Weinbuchführung. Das sind ja auch Betriebe, die gegenüber der Finanzverwaltung eine kaufmännische Buchführung vorhalten müssen und unterhalten müssen, um die Gewinne zu erzielen. Aber sie sind auch weinrechtlich verpflichtet, eine Weinbuchführung zu unterhalten und zu betreiben. Also das fängt an mit der Einbringung der Ernte im Oktober. Da gibt es eine Erntemeldung, die dann bis zum Ende Januar des Folgejahres abgegeben werden muss. Dann hat man den Bestand an Fasswein, der aus der neuen Ernte herrührt. Dann wird der Wein durch den Vergärungsprozess zu Fasswein. Da geht dann etwas verloren, dann wird er abgefüllt und vertrieben. Und wenn er jetzt hinzukauft, dann wird das alles in der Kellerbuchführung festgehalten. Und man muss dann, weil der Winzer das gar nicht so im Blick hat, er hat seine Kellerwirtschaft und seine Weinqualität da im Blick, dann muss man als Schwerberater selbst in die Buchführung, in die Weinbuchführung mit Einblick nehmen und die modernen jungen Winzer haben alle EDV-Programme, moderne EDV-Programme, wo man dann auch als Winzer, als Steuerberater von der Kanzlei aus Einblick nehmen kann und kann dann den Winzer da ein bisschen beraten und sagt, Vorsicht, wenn du jetzt hier noch was Fremdes hinzukommst zu diesem Wein, dann wird es dann fällt er zumindest aus der Durchschnittssatzbesteuerung des Paragraph 24 oder es wird gewerblich. Also das ist quasi die Information aus der Kellerbuchführung braucht man.
Und jetzt vielleicht mal so ein Worst Case, also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, kann man zum Beispiel einen Betrieb, der einmal als Gewerbe eingestuft wurde, eigentlich wieder zurückführen? Welche Stellschrauben haben Berater da?
Ja, das geht natürlich. Also angenommen, es wird erst in der Betriebsprüfung festgestellt, dann kommen die Einkommensteuerbescheid, dann ist er für die 3 Jahre, wo dann in der Regel geprüft werden, hat er dann einen gewerblichen Bereich oder er ist ganz gewerblich. Und dann muss er, wenn das mal passiert ist, einfach neu anfangen. Das heißt, dann müsste man 2 Buchführungen machen, muss einen Gewerbebetrieb anmelden und ein beweintes Weingut, dass er dann 2 getrennte Buchführungen hat, gewerbliche Buchführung, Gewerbebetrieb, wo er die Umsätze aus den zugekauften Weinen generiert, also quasi den ganzen Zukauf dann über den Gewerbebetrieb steuert und im Weingut dann seine eigenen Trauben verarbeitet und verkauft. Das ist in der Regel auch so, wenn man sieht, ein Weingut wird größer und kauft immer mit hinzu, dann empfiehlt es sich schon von vornherein 2 Betriebe. Viele große Weingüter haben ja 2 Betriebe nebeneinander, nämlich einen Gewerbebetrieb und ein Weingut. Und der Endverbraucher merkt es gar nicht so sehr, weil der Außenauftritt, die Etiketten und so weiter immer im gleichen Stil gehalten werden. Der Endverbraucher merkt es eigentlich nur, wenn er sich auskennt, wenn er genau aufs Etikett guckt. Dort, wo es ein eigenes Produkt ist, steht eben Erzeugerabfüllung drauf. Und bei zugekauften Produkten, also Umsätze des Gewerbebetriebs, dann steht dieses Wort nicht drauf. Insofern kann man das schon unterscheiden, ob das ist Wein aus zugekauften Trauben oder aus zugekauften Wein ist. Die großen Betriebe sind da schon gut beraten und in der Regel wird es auch gemacht, dass dann auf einem Weingut 2 Betriebe, nämlich ein Gewerbebetrieb und einen landwirtschaftlichen Betrieb, also ein Weingut, nebenher läuft.
Also wenn ich das so höre, dann kriege ich direkt Lust auf ein Glas Wein. Ja. Aber bitte ein steuerlich unbedenkliches. Lass uns mal zum nächsten großen Aufregerthema kommen, der Umsatzsteuer. Das ist ja im Weinbau ein echtes Universum für sich, reiner Stichwort Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 Umsatzsteuergesetz. Wie funktioniert das beim Winzern? Wo liegen da Licht und Schatten?
Also die Durchschnittssatzbesteuerung hat eben den Vorteil, dass man bei den Aufzeichnungen nicht so genau sein muss. Also wenn man jetzt ein Gewerbebetrieb, ein regelbesteuerter umsatzsteuerlicher Betrieb ist, dann muss man seine Umsätze mit 19% versteuern und kann aus den Kosten die Vorsteuer, das heißt die Mehrwertsteuer, die meine Lieferanten und Dienstleister, die ich in Anspruch genommen habe, kann ich die geltend machen. Das ist die Mehrwertsteuer, die mir berechnen, das nennt man dann Vorsteuer. Und ich muss nur die Differenz abführen. Notwendig ist da, dass dann der Beleg genau stimmt, dass der Mehrwertsteuerbetrag genau ausgewiesen ist, damit ich es als Vorsteuer geltend machen kann. Diese strengen Vorschriften muss ein durchschnittssatzbesteuerter Landwirt, damit auch der Winzer, gar nicht so beachten. Er kann seine Kosten brutto verbuchen, weil die Vorsteuer wird beim Landwirt, also auch beim Winzer, der unter § 24 fällt, pauschaliert. Als Zahler bleibt da nur die Differenz immer von 7,8%. Wenn er jetzt das sind also gewisse Erleichterungen. Man muss allerdings jetzt einschränkend sagen, immer mehr Winzer verzichten auf diese Durchschnittssatzbesteuerung. Ein Teil muss darauf verzichten, weil vor Jahren die Grenze von 600.000 Jahresumsatz im Kalenderjahr netto eingeführt wurde. Wer also mehr Umsätze erzielt, darf diese Durchschnittssatzbesteuerung nach 24 gar nicht mehr anwenden. Da muss im Folgejahr automatisch zur Regelbesteuerung gehen. Aber auch die kleineren Betriebe, die diese Umsatzgrenze nicht überschreiten, haben aufgrund der veränderten Kostenstruktur im Weinbau, also es werden ja immer mehr Dienstleistungen in Anspruch genommen, es werden Schlepper und das Weinbau ist ja in der Zwischenzeit ein sehr anlageintensive Branche. Da tut der Winzer oft gut daran, freiwillig schon vorher zur Regelbesteuerung optieren, weil einfach er dann einen höheren Vorsteuerabzug hat wie diese Pauschale. Er ist dann umsatzsteuerlich besser dran, weil er weniger Zahllast hat. Das muss man jedes Jahr mal durchrechnen. Man kann das dann immer rückwirken um ein Jahr dann beantragen beim Finanzamt, dann ist er mindestens 5 Jahre in der Regelbestellung. Also ist es so, dass immer mehr Winzer da reinrutschen, weil sie die Umsatzgrenze überschreiten, aber auch sinnvollerweise vorher schon umswitchen in die Regelbesteuerung, weil es einfach von den Kosten her günstiger ist.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wann ist der Moment gekommen, wo du sagst, Leute, vergesst die Pauschalierung, wir wechseln jetzt zur Regelbesteuerung? Da spielt der Vorsteuerabzug bei großen Investitionen, was hast du gerade gesagt, Maschinen, neue Abfüllanlage, neue Kellermaschine, das spielt dann die große Rolle, ne? Dass wirklich große Investitionen anstehen.
Also das ist eigentlich unsere Aufgabe immer im Januar eines Jahres, wenn die Buchhaltung der letzten 12 Monate gemacht ist, das mal zu prüfen. Wie würde es denn aussehen, wenn der Winzer jetzt im vergangenen Jahr, beispielsweise jetzt in 2025, regelbesteuert worden wäre? Und dann kann man immer noch rückwirken. Man kann also bis zu 12 Monate rückwirken oder bis zu einem Kalender rückwirken, die Option dann wählen. Man muss das dann immer bis zum 10. Januar des Folgejahres gemeldet haben. Oder einfach entsprechende Umsatzsteuererklärungen abgeben. Und dann ist er 5 Jahre mindestens gebunden. Wenn er investiert hat in Gebäude, dann 10 Jahre. In der Regel bleibt er aber auch dabei, weil sich die Kostenstruktur meistens dann so verändert, dass er als regelbesteuerter Umsatzsteuer in der Regelbesteuerung günstiger dran ist wie in der Durchschnittssatzbesteuerung. Mhm.
Jetzt wird es ja in der Praxis oft richtig wild, wenn ein Winzer beides macht, also nebeneinander von pauschalierter und regelbesteuerter Tätigkeit hat. Wie kriegt man das unfallfrei hin? Und was passiert, wenn der Winzer jetzt plötzlich Wein exportiert oder direkt an den Endkunden im Hofladen verkauft? Schaut die Finanzverwaltung da eigentlich besonders streng hin?
Nee, die schaut schon hin. Aber gut, da ist man natürlich als Steuerbüro auch ein bisschen aufgefordert, das ein bisschen zu überwachen. Die Winzer sind jetzt halt näher an ihrem Wein und an ihrem Produkt, wie auch in ihrer Finanzbuchhaltung. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und in der Regel sind ja Weingüter Familienbetriebe. Da findet sich immer, was weiß ich, Sohn, Tochter, Ehefrau oder dergleichen, die da, wo dann eine Person zumindest in der Familie ein bisschen einen Schwerpunkt hat, sich auch um die kaufmännischen Dinge zu kümmern. Und also es funktioniert eigentlich, wenn es mal eingespielt ist, ganz gut. Ich habe vorhin schon erwähnt, die jungen Winzer sind in der Regel auch sehr EDV-affin. Es werden moderne Programme genutzt und vieles erfolgt da auch schon auf digitalen Wege.
Mhm. Ja, du hast gerade schon das nächste Stichwort genannt, Rainer, Familienbetriebe. Denn irgendwann gilt es dann, ein Weingut zu übergeben. Ein Weingut ist ja kein normales mittelständisches Unternehmen. Was macht die Nachfolge hier so speziell? Welche Modelle siehst du in der Praxis da am häufigsten?
Ja, also in der Regel ist es so, also bisher war es immer so, dass dann ein Kind, Sohn oder Tochter in das Weingut eingestiegen ist. Es gibt ja hier in Süddeutschland, sowohl in Baden-Württemberg als auch hier bei uns in Rheinland-Pfalz, sehr gute Hochschulen, die hier entsprechend die jungen Leute ausbilden. Und in der Regel ist es dann so, wenn so ein Familienangehöriger, also ein Sohn oder eine Tochter einsteigt oder beide, dann ist es immer noch so eine Übergangsphase von 5 bis 10 Jahren, dass beide Generationen zunächst einmal, so ist es jedenfalls üblich oder weit verbreitet, in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder in Form einer Kommanditgesellschaft zusammenarbeiten, bevor die ältere Generation ganz ausscheidet. Es kommt natürlich auch vor, dass die ältere Generation sagt, okay, hier ist ein Betrieb, ich verpachte den dir mal für ein paar Jahre, dann überschreiben wir den. Das kommt auch vor, aber das lässt sich eigentlich immer unproblematisch steuern und die Verträge machen und so, das funktioniert. ohne dass da eine Steuerbelastung dadurch anfällt. Es kommt allerdings immer mehr vor, dass sich in der Familie niemand findet, der das Weingut weiterführt. Und dann kommen Familienfremde als Nachfolger in Frage. Wenn Sie zum Beispiel heute bei uns in Neustadt an der Weinstraße an die Hochschule gehen, wo diese Studiengänge Ingenieurwissenschaften, Ingenieurwesen für Weinbau und so gelehrt werden, da sitzen schon mehr mindestens 50% junge Menschen in den Vorlesungen, die bisher vom Elternhaus mit Weinbau gar nichts zu tun haben, die sich einfach interessieren für diese Branche. Und es kommt also immer mehr vor, dass gute Weingüter in der Familie keinen Nachfolger finden und dann halt von Fremden übernommen werden. Und da geht es dann etwas genauer zu. Das ist ganz normal. Das ist dieses Gesellschaftsmodell auch möglich. Aber in der Regel wird dann da eher das ganze Weingut verkauft. Oder zunächst einmal, weil Weingutverkauf ist ja dann doch größere Summe zu stemmen von dem Übernehmer. Dann im Wege der Verpachtung die jungen Leute da in ein Weingut einsteigen. Es gibt also dann einen Vertrag, einen Pachtvertrag, wird der Betrieb im Ganzen verpachtet.
Es könnte ja aber auch zu dem Fall kommen, dass eine Bewertung stattfinden muss. Also wie bewertet man denn ein Weingut überhaupt realistisch? Der Grund und Boden hat ja einen extremen Wert, aber was ist mit dem immateriellen Wert, also dem Ruf des Weinguts und der Marke?
Ja, also da gibt es ja verschiedene Bewertungsmethoden. Das geht dann wie bei einem Gewerbebetrieb auch. Entweder so den wirtschaftlichen Wert ermitteln, das geht dann nach Erträgen oder eine Sachbewertung, also wo die einzelnen Wirtschaftsgüter bewertet werden. Und da ist es in der Regel so oder oft so, dass die Sachbewertung, also Grund und Boden, Maschinen, Gebäude, alle Einzelwirtschaftsgüter zusammengefasst, den höheren Wert ergeben, weil, das sagte ich schon, diese Branche Weingüter in den letzten 20 Jahren sehr kapitalintensiv geworden sind. Also wenn Sie jetzt den Kapitaleinsatz sehen und den Gewinn, der damit erwirtschaftet wird, die Arbeitskraft des Unternehmens auch abgezogen, dann ist es eigentlich betriebswirtschaftlich, kommen da gute Zahlen raus, sag ich mal. Ne? Also um ein Weingut zu betreiben, das ist dann oft so, dass es Familien sind, die der Vergangenheit alle Generationen schon vom Weinbau lebten. Das sind bodenständige Menschen, die das gern machen und die für ihren Wein leben, die jetzt nicht so ihren Kapitaleinsatz vergleichen mit dem, was sie an Gewinn damit erwirtschaften. Da, wenn sie das machen würden, würden viele aufhören.
Ja, und nehmen wir jetzt mal den Fall an, ich möchte das Weingut in der Familie übertragen, Stichwort vorweggenommene Erbfolge. Wie gestaltet man das steuerlich optimal?
Also, ich gucke mir die Familie dann an und wenn die Eltern noch einigermaßen fit sind, dann empfehle ich eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu machen. Da braucht man zunächst mal gar keinen Notar dazu. Der Einzelunternehmer oder wenn es ein Ehegattenbetrieb ist, bringen ihren Weinbaubetrieb zu Buchwerten in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ein. Der junge Mann, die junge Frau oder beide treten als Mitgesellschafter dazu ein. Das ist ein Vorteil in der Landwirtschaft, dass sie bei so einer Gesellschaftsgründung kein eigenes Kapital und keine eigenen Vermögenswerte mitbringen müssen. Im Gewerbebetrieb ist es ja was anderes. Da muss immer jeder Gesellschafter auch zumindest einen kleinen finanziellen Beitrag mit leisten. Das ist hier nicht der Fall. Die jungen Leute bringen dann zunächst mal nur ihre Arbeitskraft ein. Konsequenz ist allerdings, dass dann die nächste Investition, Kauf Weinberg, Kauf Traktor oder dergleichen, auf die GdBR oder auf die KG fallen müssen. Und dann kann man innerhalb des Weingutes ja sukzessive, wenn zugekauft wird zum Beispiel, dann schon auf die junge Generation hinzukaufen oder kann auch Wirtschaftsgüter, Gebäude oder Grundstücke, Weinberge und so weiter innerhalb der Gesellschaft zu Buchwerten übertragen. Das ist ertragsteuerlich, geht es neutral zu Buchwerten und erbschaftssteuerlich, wenn man das alles innerhalb des Betriebes macht, weil das gar nicht ins Gewicht ist. Gilt ja der Grundsatz, Steuerrecht geht vor Erbrecht. Wenn man also das innerhalb einer GdBR überträgt, dann fällt dieser Vermögensteil, der schon an die nächste Generation übertragen wurde, der fällt dann später, wenn es dann vielleicht mal zu Erbteilung mit anderen Kindern kommt, gar nicht mehr unter die Erbmasse, sondern weil es schon zu Lebzeiten übertragen wurde innerhalb einer Hofnachfolge. Das erleichtert dann die Nachfolgeregelung schon enorm. Aber in der Regel, wenn die Familie sich einig ist, ist es überall eigentlich leicht zu steuern.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht noch eine letzte Frage, wenn du es jetzt auf den Punkt bringen müsstest, was ist dein absolut wichtigster Rat für Kolleginnen und Kollegen da draußen, die eine solche Nachfolge begleiten?
Früh hinzuschauen, ist eine Nachfolge da und einfach, wenn der Winzer mal sein 60. Lebensjahr überschritten hat und er selbst nicht auf das Thema zu sprechen kommt, dann vielleicht mal selbst in einer Schlussbesprechung das anschneiden. Eine Schlussbesprechung meine ich, wenn der Jahresabschluss besprochen wird, mal anschneiden, wie soll es denn weitergehen. Oft weiß ja der Steuerberater, jedenfalls mir ist es schon so gegangen, dass ich weiß, aha, da hat jemand die Ausbildung gemacht, ist irgendwo im Weingut beschäftigt als Angestellter und eigentlich sucht er eine selbstständige Existenz. Und dann kann man schon mal sagen, okay, ich habe da jemand, der hier vielleicht ein Weingut übernehmen will. Oder man rät dem Winzer, wenn er jetzt keinen in der Familie hat, einmal nach zum Beispiel hier nach Neustadt die Hochschule zu gehen oder in Baden-Württemberg zur Hochschule zu gehen und da mal zu gucken, wer ist da kurz vor dem Abschluss mit seiner Ausbildung und sucht vielleicht ein Weingut, das er übernehmen möchte. Mein Rat ist einfach frühzeitig dafür zu sorgen, dass die Nachfolge dann auch stimmt, weil in der Regel ist es so, Nachfolge, das ist es nicht so, dass ich hier mein Weingut übergebe und dann habe ich nichts mehr mit zu tun. Dass es innerhalb von, was weiß ich, ein Vierteljahr geht, es ist meistens doch, so kenne ich es jedenfalls, ein Prozess, der über Jahre geht. Erstmal arbeitet man vielleicht, lernt man sich kennen, man arbeitet eine Zeit lang zusammen, entweder im Angestelltenverhältnis vom Jugendwinzer aus oder man gründet eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder dergleichen, sodass der junge Mann, die junge Frau, die jetzt das Weingut übernehmen will, noch ein paar Jahre begleitet wird von dem Winzer, der jetzt sein Weingut abgibt.
Danke.
Tja, das war ein großartiges Schlusswort, Rainer. Tausend Dank für diese tiefen Einblicke in die Welt der Winzermandate. Ich glaube, wir haben heute gelernt, man braucht keine Angst vor dem Thema zu haben oder man muss jemanden wie dich kennen, der sich auskennt. Schön, dass du bei uns warst heute.
Ja, danke schön, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass viele davon jetzt partizipieren.
Genau, und du gibst bei der NWB-Akademie ja auch Seminare zum Thema Winzermandat. Das verlinken wir euch natürlich gerne. Ja, uns hat es auch Spaß gemacht.
Ne? Auf jeden Fall.
Nächstes Mal müssen wir uns mal live treffen mit Rainer.
Und dann
können wir uns mal Empfehlungen abholen, wo es ein gutes Gläschen Wein zu trinken gibt. Und an euch da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns wie immer gerne eine Bewertung da. Abonniert den Podcast, schreibt uns eure Fragen oder Erfahrungen an steuerbar@nwb.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Die Zukunft der Steuerkanzlei ist digital. Und als Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse kannst du sie aktiv mitgestalten. Du lernst, digitale Prozesse zu analysieren, zu optimieren und zu automatisieren. Mit dem Lehrgang von Knoll bereitest du dich in nur 10 Monaten auf die Prüfung vor. Investiere jetzt in deine Karriere und mach dich unverzichtbar im Team. Alle Infos zum Lehrgang findest du in den Shownotes.
Achtung, Achtung! Am 24. Juni findet das größte Event für Steuerkanzleien und ihre Mitarbeitenden statt. Die STB Expo in Hamburg. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB-Verlag, laden wir dich ein. Besuche hierzu einfach unseren Ticketshop. Sichere dir unter stb-expo.de mit dem Code NWB2026 jetzt dein kostenfreies Ticket.